ARD.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat im Parlament in Kiew seinen sogenannten Siegesplan vorgestellt. Bundeskanzler Scholz hat im Bundestag gesagt, dass er zu einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin bereit ist. Und zum ersten Mal sprechen Vertreter der Europäischen Union mit den Golfstaaten über den Nahostkonflikt. Hallo, ich bin Tarek Yousbashi mit dem neuen Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten am 16. Oktober um 16 Uhr. Heute bei mir im Studio ist Petra Mittermeier aus der Nachrichtenredaktion und zusammen wollen wir die neuesten Geschehnisse im Nahen Osten und in der Ukraine einordnen.
Herzlich willkommen auch von mir. Heute beginnen wir mit der aktuellen Lage in der Ukraine. Russische Soldaten kommen nach Angaben aus Moskau im Osten voran und die ukrainischen Behörden haben jetzt angeordnet, dass mehrere Orte in der Region Charkiw geräumt werden müssen. Gründe für die Evakuierung sind der Vormarsch russischer Truppen und Probleme bei der Versorgung der Bevölkerung. Das hat der zuständige Gouverneur gesagt. Etwa 7000 Menschen müssen wegen des neuen Evakuierungsaufrufs ihre Häuser und Wohnungen jetzt verlassen.
Von Frieden in der Ukraine scheinen wir auch mehr als 2,5 Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs weit weg. Letzte Woche war Präsident Selenskyj in London, Paris, Rom und auch in Berlin unterwegs, um für einen sogenannten Siegesplan zu werben. Bis heute war offiziell aber nicht bekannt, was drinsteht. Heute hat er seinen Plan im ukrainischen Parlament vorgestellt.
Ja, aber alles wissen wir immer noch nicht, denn der Plan enthält öffentliche und geheime Punkte. Aber so viel ist klar, ganz zentral ist Selenskyjs Forderung nach einer sofortigen Einladung seines Landes in die NATO. Außerdem hält er es für wichtig, dass die ukrainische Armee es schafft, die Kämpfe auf russisches Gebiet zu tragen. Selenskyj meint, die Bevölkerung dort könne dann verstehen, was Krieg sei und ihren Hass gegen den Kreml richten. In diesem Zusammenhang gibt es im Siegesplan auch die schon etwas ältere Forderung. Selenskyj will unbedingt, dass die Begrenzungen zum Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland aufgehoben werden. Den westlichen Verbündeten macht Selenskyj übrigens auch eine Art Angebot. Nach seinen Worten hat die Ukraine wertvolle Rohstoffe im Wert von Billionen US-Dollar, zum Beispiel Uran, Titan und Lithium. Die Frage sei, ob das alles im globalen Wettbewerb an Russland und dessen Verbündete fällt oder bei der Ukraine und damit bei der demokratischen Welt bleibt, wie Selenskyj sagt.
Und wie wird das Ganze jetzt bewertet?
Viele Reaktionen auf Selenskyjs Auftritt im Parlament gibt es noch nicht. Ein Abgeordneter der ukrainischen Opposition, der hatte aber schon vor der Rede sarkastisch kommentiert, die Russen nehmen ein Dorf nach dem anderen ein und der Präsident redet vom Sieg. Die Bundesregierung hat ganz offiziell mitgeteilt, dass sie sich zu Selenskyjs Plan nicht äußern wird. Regierungssprecher Hebestreit hat gesagt, Scholz und Selenskyj haben Vertraulichkeit vereinbart. Sicherlich wird er aber am Freitag mit dem US-Präsidenten über den Plan sprechen. Da kommt Joe Biden ja nach Berlin. Und Selenskyj wird seinen Plan auch noch diese Woche auf dem EU-Gipfel in Brüssel vorstellen. Dann hören wir bestimmt mehr dazu. Aber schon klar ist, dass gerade die beiden Hauptpunkte von Selenskyj, nämlich eine schnelle NATO-Mitgliedschaft und die Reichweite der westlichen Waffen, sicher nicht viel Zustimmung bekommen werden.
Das hat auch die Außen- und Verteidigungsexpertin Konstanze Stelzenmüller im NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien gesagt. Sie arbeitet für die Denkfabrik Brookings Institution in Washington und hat auch nochmal Bezug genommen zu dem abgesagten Ukraine-Treffen in Ramstein. Sie meint, dass die Gespräche für Selenskyj nicht so gelaufen wären, wie er sich das gewünscht hätte.
Wir wissen ja, dass Washington und Berlin weder eine baldige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine befürworten, noch sind sie bereit, die Reichweitenbeschränkungen für die vom Westen gelieferten Langstreckenwaffen aufzuheben. Und deshalb hätten wir, glaube ich, keine Nachrichten aus Ramstein bekommen, die die Ukraine sonderlich glücklich gemacht hätten. Also Berlin verspricht dem 1,4 Milliarden Euro zusätzlich und zusätzliche IRIS-T-Waffensysteme, wobei ich dafür keine Zahl gesehen habe, plus Drohnen, Material, Ersatzteile und so weiter. Das ist nicht das, was Selenskyj eigentlich haben wollte. Wie schon gesagt, was Selenskyj sucht, ist NATO-Mitgliedschaft oder ein Weg dorthin, ein Ende der Reichweiten Einschränkungen und ernsthafte zusätzliche Waffenlieferungen. Und ich glaube, man sollte zwischen der zunehmend klammen Unterstützung für die Ukraine und dem russischen Handeln in Europa und in Deutschland einen Zusammenhang sehen. Und zwar in dem Sinne, dass uns die Russen abschrecken wollen. Und man muss sich, glaube ich, wirklich die Frage stellen, gelingt ihnen das gerade?
Das war eine Einschätzung der Verteidigungsexpertin Konstanze Stelzenmüller. Der Ukraine-Krieg war heute auch ein Thema in einer Regierungserklärung von Olaf Scholz im Bundestag. Was hat der Kanzler da genau gesagt?
Der wichtigste Punkt war sicher, Scholz ist bereit für ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin. Hören wir mal, was der Kanzler im Bundestag genau dazu gesagt hat.
Wir hatten auf dem Birkenstock in der Schweiz eine Konferenz, die klar geendet hat mit der Aussage, es soll eine weitere geben. Eine weitere, so hat es der ukrainische Präsident formuliert, auch unter Beteiligung von Russland. Und deshalb ist es auch richtig, dass wenn gefragt wird, werden wir auch mit dem russischen Präsidenten sprechen. Wir sagen, ja, auch das ist der Fall.
Das klingt allerdings wenig konkret und da ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass es in naher Zukunft zu einem Gespräch zwischen Kanzler und Kreml-Chef kommt. In der Bundestagsdebatte danach hat Oppositionsführer Merz eine klare Forderung an die Bundesregierung gerichtet, und zwar Putin klarzumachen, dass die westlichen Staaten die Reichweitenbegrenzung ihrer Waffen aufheben werden, wenn Russland weiter wahllos zivile Infrastruktur in der Ukraine bombardiert. Es werde Zeit, die Angst vor Putin zu überwinden, sagte Merz.
Und dann schauen wir jetzt in den Nahen Osten. Zum ersten Mal organisiert die Europäische Union heute ein Gipfeltreffen mit 6 einflussreichen Golfstaaten. Seit heute 15 Uhr gibt es Gespräche mit Vertretern aus Bahrain, Kuwait, dem Oman, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Unsere Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt schätzt ein, welche Rolle die Golfstaaten im Nahostkonflikt spielen.
Es gibt bei allen Unterschieden schon eine Sache, die die alle vereint. Das ist nämlich die Gegnerschaft zum Iran. Und wenn man sich anschaut, dass die Feinde Israels alle vom Iran unterstützt werden, das ist die Hamas in Gaza, das ist die Hisbollah im Libanon und das sind auch die Houthi-Milizen im Jemen, dann wird schon sehr deutlich, dass da ja eine berechtigte Hoffnung der Europäer ist, dass die Saudis an der Spitze, aber auch die anderen Golfstaaten sich engagieren könnten bei der Suche nach einer Friedenslösung, ganz besonders Katar, das auch Geld schon gegeben hat an die Feinde Israels, aber auf der anderen Seite über die intensivsten, engsten Kontakte zu den Gegnern Israels verfügt. Also das ist so eine Geschichte, wo man auf europäischer Seite schon die Hoffnung hat, dass bei den Gesprächen heute ja zumindest neue Kontakte geknüpft werden, um zu einer Friedensregelung oder zumindest zu einem Waffenstillstand erstmal zu kommen in der Region.
Und aktuell sind wir davon natürlich noch weit entfernt, aber der Druck auf Israel wächst. Ein Streitpunkt, die israelischen Angriffe auf Friedenstruppen der Vereinten Nationen im Libanon. UN-Generalsekretär Guterres spricht von möglichen Kriegsverbrechen. Premierminister Netanyahu weist die Vorwürfe zurück, Israels Armee habe UN-Truppen absichtlich ins Visier genommen. Er betonte noch einmal, dass Israel die Blauhelmsoldaten mehrfach aufgerufen hatte, das Kampfgebiet im Süden des Libanon zu räumen.
Ja, und in diesem Streit hat sich der Ton zwischen Israel und Frankreich verschärft. In einem Telefonat mit Netanyahu hat Präsident Macron klargemacht, wie empört er wegen der Angriffe ist. Und französische Medien berichten, dass Macron gesagt hat, Netanyahu solle nicht vergessen, dass Israel durch eine Entscheidung der Vereinten Nationen 1948 überhaupt erst gegründet worden sei. Und auch aus den USA kommt eine klare Drohung, wie Jan-Christoph Kitzler berichtet, und er hat Reaktionen aus Israel dazu.
Sollte sich die humanitäre Lage im Gazastreifen nicht innerhalb von 30 Tagen verbessern, ist die militärische Hilfe für Israel in Gefahr. Denn, so heißt es aus Washington, es drohe ein Verstoß gegen US-Gesetze zur militärischen Unterstützung. In Israel kommt die Botschaft an, zumindest wenn man die Reaktion von Amichai Tzikli hört. Der Minister für Diaspora-Angelegenheiten sagte im Israel-Radio: Die Politik der Biden-Regierung wegen humanitärer Hilfslieferungen massiven Druck auszuüben ist falsch. Letztendlich zwingt uns diese Politik, den Krieg zu verlängern. In sehr vielen Fällen ist es so, dass die humanitäre Hilfe in die falschen Hände gelangt. Außerdem ist die Taktik einer Blockade, in der man der Zivilbevölkerung ermöglicht, in sichere Regionen auszuweichen, eine Taktik, die dem Völkerrecht entspricht. Leider ist es so, dass es auch Interessen der amerikanischen Innenpolitik gibt. Damit meint Tzikli einerseits den laufenden US-Wahlkampf, in dem der Krieg im Nahen Osten eine Rolle spielt. Aber es gibt eben auch die verschärfte Lage in Gaza, vor allem im Norden, wo in den letzten Tagen hunderttausende Menschen aufgefordert wurden, das Gebiet zu verlassen. Weil auch viel zu wenig Hilfsgüter und Nahrungsmittel dorthin kommen, vermuten Menschenrechtsorganisationen, dass die Menschen dort auch durch Hunger vertrieben werden sollen. Diesen Zusammenhang stellt auch Dan Harel her. Er war mal Generaldirektor im israelischen Verteidigungsministerium und stellvertretender Generalstabschef. Die Drohung mit einem Waffenembargo begann damit, dass Israel damit angefangen hat, den Norden des Gazastreifens auszuhungern. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich möchte nur in Erinnerung bringen, dass das völkerrechtswidrig ist. In der heutigen Welt kann man nicht 300.000 Menschen, die sich im Norden des Gazastreifens befinden, aushungern lassen. Wer von solchen Szenarien träumt, lebt einfach nicht in dieser Welt. Die Drohung der Amerikaner ist nun in einem Brief ganz offiziell ausgedrückt. Man kann ohne amerikanische Hilfe kämpfen, aber unsere Munition wird sehr schnell ausgehen. Wir besitzen nicht den Luxus, all das zu machen, was wir wollen. Tatsächlich gibt es in israelischen Medien schon Berichte darüber, dass angesichts des anhaltenden Beschusses aus dem Libanon die Ressourcen für die Raketenabwehr knapp werden könnten.
Und das war das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten mit den wichtigsten Informationen aus der Nachrichtenredaktion. Diesen Podcast gibt es jeden Tag, morgens und nachmittags, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tarek Yusbashi.
Und ich bin Petra Mittermeier. Vielen Dank fürs Zuhören.